Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Jugend, liebe Freunde, liebe Kinder, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ich begrüße auch recht herzlich die Geschwister oder alle, die an den Bildschirmen sitzen. Und ich freue mich, dass wir am Sabbat Gemeinschaft haben dürfen mit Gott. Ja, ich habe mich auch gefreut, viele alte Gesichter und auch neue. Das ist ein Zeichen, dass eine Gemeinde lebt, wenn neue Gesichter da sind. Es ist schön. Ich bin überzeugt, wenn das Gott heute zu uns sprechen wird, durch sein Wort, durch den Heiligen Geist. Wenn wir Gottes Wort öffnen und hören, dann hat Gott die Möglichkeit, unser Herz anzurühren. Und das möchte er heute tun. Denn Predigen, liebe Geschwister und liebe Freunde, ist keine religiöse Unterhaltung, sondern da spricht der lebendige Gott zu unserem Herzen. Und das Entscheidende ist, dass wir unsere Herzen öffnen. Dass wir merken, wenn wir das Wort hören, ich bin gemeint. Gott will uns heute etwas sagen. Und wenn der Heilige Geist unsere Herzen anrührt und ich merke, das gilt mir, dann wird es für mich zum Segen sein. Und deshalb, wir können sitzen bleiben, möchte ich kurz zuerst beten. Großer Gott, lieber himmlischer Vater, danke, dass wir heute Gemeinschaft haben dürfen und dass du jetzt unsere Herzen anrühren möchtest. Hilf, dass wir unsere Herzen öffnen, um deinen Segen zu empfangen. Amen. Das Thema für diese Stunde heißt: Kennst du die lebendige Hoffnung? Oder anders ausgedrückt, wie wir in Krisenzeiten die Erfahrung einer lebendigen Hoffnung brauchen und erleben können. Kennen wir das wirklich? Das ist die Frage. Ja, in den letzten Zeiten, ich muss es so sagen, war es sehr schwer. In der Gemeinde Aachen in relativ kurzer Zeit 5 Todesfälle. Und natürlich, das Schwerste ist, wenn deine Frau darunter ist. Ja. Das muss man erst einmal verkraften. Wie viel Leid, wie viel Tränen bis heute, wie viel Schmerz. Wir können es kaum verstehen. Aber die Bibel sagt, ihr Gläubigen, ihr müsst nicht traurig sein, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir als Gläubige, trotz im Angesicht des Todes, wir haben Hoffnung. Und über diese Hoffnung möchten wir heute uns Gedanken machen. Und ich kann es nicht genug betonen, dieses Wort ist ein Trostbuch und ist ein Hoffnungsbuch. Da empfange ich lebendige Hoffnung. Denn alles, was in der Bibel geschrieben steht, hat ein Ziel. Und was ist das Ziel? Dass wir das ewige Leben bekommen. Dass wir ins Reich Gottes kommen. Ein Leben mit Gott in Ewigkeit. Das wissen wir. Davon singen wir. Das glauben wir. Darüber sprechen wir, darum beten wir, dafür leben wir, das bezeugen wir. Das ist unsere Hoffnung. Es gibt ein ewiges Leben. alle unsere Aktivitäten, was wir tun, hat dieses eine Ziel, einmal bei Gott zu sein. Und da möchten wir nachdenken, was das für uns persönlich bedeutet, ob wir das verstanden haben, um was es geht. Wir sehen heute eine große Hoffnungslosigkeit in der Welt. Die Welt ist von der Hoffnungslosigkeit gezeichnet. Was wir heute erleben, das hat es noch nie auf dieser Welt gegeben. Und das sagt uns natürlich ganz klar, was die Bibel sagt. Noch nie. Ja, ich brauche es nicht erwähnen, die Corona-Krise oder was es ist. Das ist nicht eine lokale Erscheinung. Weltweit. Und keiner weiß eine Antwort. Politik, Wirtschaft, Finanzwelt, sie stehen ohnmächtig da und sie beschwichtigen nur die Leute. Sie wissen selber nicht, wie es weitergeht. Deshalb können wir dankbar sein, dass wir das Wort Gottes haben und dass wirklich die Bibel uns einen Ausweg zeigt. Sie gibt uns eine Richtlinie und davon können wir lernen. Wir alle, glaube ich, jeder von uns, hat es schon erlebt, enttäuschte Hoffnung. Jeder ist in irgendeiner Weise schon enttäuscht worden. Und schwieriger wird es, wenn wir enttäuscht werden, je näher die Menschen uns stehen, umso schmerzvoller wird es. Sei es Arbeitskollegen oder Freunde oder die Familie, ja, sogar vielleicht vom Ehepartner, das tut weh. Bitter enttäuscht. Ich denke an einen Pfarrer, vielleicht habt ihr den Namen schon gehört, Theo Lehmann, der hat im Osten gewirkt. Und nach der Wende 1989 hat er so in die Karteikarten hineingeschaut. Die Stasi hat er da alles sorgfältig aufgeschrieben. Und als er so diese Akten las, bekam er einen Schreck. Sein bester Freund hat ihn an die Stasi verraten. Sein bester Freund. Das ist Enttäuschung. Das ist Enttäuschung. Oder wenn wir an unsere Kinder denken, an die Familie, wir haben ja schöne Pläne mit ihnen vor oder etwas. Und es wird anders, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder selbst am Arbeitsplatz, du arbeitest jeden Tag mit ihm zusammen und dann enttäuscht er dich. Ja, wir haben das alles schon erlebt. Und schlimm ist es, besonders im Glaubensleben. Jeder von uns als Adventgläubiger weiß, was die Gläubigen damals 1844 für eine Hoffnung hatten. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und sie warten und warten und warten und er kommt nicht. Sie waren erschüttert und er kam wirklich nicht. Und dann wird geschrieben, sie weinten und weinten und weinten. Warum? Sie haben alles darauf gesetzt. Jetzt kommt Jesus, jetzt ist unser Herr da, wir sind vereint mit ihm. Und es war nicht so. Das ist enttäuschte Hoffnung. Oder ganz praktisch gesagt, wenn jemand krank ist, was hoffst du? Dass er gesund wird. Ja, du tust alles für den kranken Menschen. Oder wenn einem Leid ist oder Leiden hat, wann geht das Leid vorüber? Und dann, wenn der Tod eintritt, dann bist du am Ende. Das ist zerbrochene Hoffnung. Sicherlich kennt ihr alle den Spruch der Welt. Die Welt sagt, zum Schluss stirbt die Hoffnung. Habt ihr das schon gehört? Aber wenn du über diesen Spruch nachdenkst, dann sage ich, das ist überhaupt keine Hoffnung. Wenn die Hoffnung stirbt, dann war sie immer tot. Und deshalb müssen wir sagen, was ist denn das? Was ist denn überhaupt Hoffnung? Denn wir sprechen von einer lebendigen Hoffnung. Und wenn zum Letzten die Hoffnung stirbt, ja, was ist denn Hoffnung? Ich lese euch jetzt einen Satz vor. Ich hätte gern mit euch da ein bisschen eine Umfrage gemacht. Aber ich lese jetzt einen Satz vor und jetzt könnt ihr zustimmen oder nicht. Was verstanden wird heute allgemein unter Hoffnung? Unter Hoffnung versteht man Vertrauen in die Zukunft, positive Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wir wirkliche Gewissheit darüber besteht. Ich lese noch einmal, dass wir es ein bisschen verinnerlichen. Hoffnung versteht, so die Allgemeinheit, Vertrauen in die Zukunft, positive Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Können wir darüber einstimmen? Das ist Hoffnung. Ja, also das ist die weltliche Hoffnung. Aber ihr habt es vielleicht schon selbst erlebt oder das dringt bis in die Gemeinde ein, bis zu den Gläubigen. Und das wird so im Sprachgebrauch. Ja, hoffen wir, dass alles gut wird. Ne? Oder hoffen wir so und so. Also das ist diese Hoffnung. Hoffen, naja, ist doch nicht eingetreten. Das ist so unser Sprachgebrauch, dass die Hoffnung etwas Ungewisses ist. Wir hoffen, aber naja, wenn es nicht ist, naja, dann war es eben nicht. Aber das ist missbräuchlich. Das ist überhaupt keine Hoffnung. Und das kommt so in den Gläubigen, oder wir sind in dieser Welt, das kommt so in unserem Denken hinein. Wenn wir über Hoffnung sprechen, dann sagen wir, naja, es ist so, ein Bruder sagte zu mir mal, das ist Hoffnung. Wissen tut es ja nicht. So weit geht man. Aber deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, was wirkliche Hoffnung ist. Und deshalb, auf der einen Seite sehen wir die Hoffnungslosigkeit auf der Welt, auf der anderen Seite von der Hoffnungslosigkeit zu einer lebendigen Hoffnung. Wie komme ich dazu? Wer eine Bibel mit hat, kann mit mir gern aufschlagen, die Bibel, und wir werden uns da etwas Genaueres anschauen. Lukas Evangelium Kapitel 24. Lukas Evangelium Kapitel 24. Und da lesen wir eben nicht theoretische Dinge, sondern was wirklich geschehen ist und was diese Menschen damals schon erlebt haben. Lukas 24, 13, eine bekannte Geschichte für die Bibel. Vers 13, und sie zwei von ihnen gingen an demselben Tag in einem Dorf mit Namen Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt war. Und sie redeten miteinander über alles, was geschehen war. Wir finden hier zwei Jünger, sie wohnten nicht weit von Jerusalem weg, etwa 11, 12 Kilometer. Sie haben alles live miterlebt. Und sie haben darüber geredet, über ihre Enttäuschung. Und es kommt dann so stark zum Ausdruck in Vers 21. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Und über das alles ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Wir haben all unsere Hoffnung draufgesetzt. Wir müssen uns vorstellen, ihr ganzes Leben, alles, er ist es, der Jahrtausende vorausgesagt wurde. Jetzt ist er da und sie haben gesehen seine Taten, sie haben gehört, wunderbar. Und jetzt, es geht in die Gefangenschaft, er lässt sich gefangen nehmen und kreuzigen. Sie waren völlig irritiert. Das kann doch nicht wahr sein. Und wenn man sich da hineinstellt, dann merken wir, was wirklich enttäuschte Hoffnung ist. Und gerade im Glaubensleben, wenn du alles daran setzt und alles zerbricht, ja, was dann? Und interessant ist in dieser Geschichte, Vers 15 und 16, da also sie so redeten und sich miteinander besprachen, näherte sich Jesus selbst und ging mit ihnen, aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er aber sagte zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr unterwegs miteinander wechselt und seht so traurig aus. Hier merken wir, sie waren so von dieser Enttäuschung gepackt. Sie haben so gesprochen miteinander, dass sie gar nicht gemerkt haben, da ist noch jemand. Sie waren so am Boden zerstört und wie kann das sein? Und dann kommt dieser Unbekannte und schaut sie genau an und er schaut auch ihr Gesicht an und sagt, ihr schaut so traurig aus. Was redet ihr denn miteinander? Er hat zugehört. Diese enttäuschte Hoffnung, es kann doch nicht sein. Und er hört gut zu. Und dann sagen die, sie schauen ihn an und sagen, was ist da los? Da antworteten ihm einer mit Namen Kleopas, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesem Tag dort geschehen ist? Das kann doch nicht sein. Das war doch in Jerusalem, das war doch das Thema, dass du das nicht weißt. Sie schauen, wer ist denn das? Das musst du doch wissen. Und dann heißt es hier, ja. Und er sagte zu ihnen, was denn? Was ist passiert? Was regt euch so auf? Sie aber sagten zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. So, da habt ihr, man muss doch gehört haben, wie ihn unsere Hohepriester und Obersten zur Verurteilung zum Tod übergeben und ihn gekreuzigt haben. Und sie haben das live miterlebt, wie das Volk fanatisch schreit, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn, sein Blut gehe über uns und über unsere Kinder. Fanatisch. Ja, das war ja das Ereignis in Jerusalem. Und so ist dann Christus gekreuzigt worden. Und das erzählen sie hier. Also wir sehen hier, wie es ihnen tief ins Herz hineingeht, wie sie stark von dieser Hoffnungslosigkeit erschüttert sind. Und jetzt? Ja, dann sagten sie, wir hofften, er sei es. Er ist der Erlöser, er ist der Messias, er ist der Retter, er ist der, der uns helfen kann. Und jetzt? Der dritte Tag ist schon. Schon drei Tage nichts. Und jetzt gehen wir wieder nach Hause. Sind am Boden zerstört. Er war es doch nicht. Und dann sagen sie, auch ein Durcheinander ist. Hier heißt es noch, auch haben einige unserer Frauen erschreckt. Die sind früh bei dem Grab gewesen und haben seinen Leib nicht gefunden. Kommen und sagen, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gesehen. Die sagten, er lebe. Und einige der unseren gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Und jetzt sagen sie, jetzt sind wir ganz verwirrt. Da kommt die Botschaft, da kommt da. Wir wissen jetzt gar nicht mehr, was ist. Wo stehen wir denn eigentlich? Also hier erleben wir, wie die Bibel sagt, eine totale Hoffnungslosigkeit. Wenn wir uns ein wenig hineinversetzen, dann verstehen wir, wie sie empfunden haben, wie sie traurig waren und wie sie enttäuscht nach Hause gehen. Und jetzt kommt der Punkt von der Hoffnungslosigkeit zu einer lebendigen Hoffnung. Und wie passiert das? Ganz, ganz interessant. Wenn wir weiterlesen in Vers 25. Und er sagte zu ihnen, O ihr Toren und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus solches erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Was tut jetzt der Fremde in ihren Augen? Was tut der Fremde? Er sagt, versteht ihr die Schrift gar nicht? Seid ihr so träge? Habt ihr es nicht begriffen, was die Propheten geredet haben? Die Propheten haben das so schon gesagt. Und dann heißt es hier, musste, das muss ja erst geschehen, bevor in die Herrlichkeit eingeht. Das haben doch die Propheten gesagt. Musste das nicht? Und jetzt geht Jesus noch einen Schritt weiter und sagt in Vers 27, was tut er? Und er fing an von Mose und allen Propheten und erklärte ihnen in allen Schriften, was von ihm gesagt war. Ein herrliches Bibelstudium. Da würde ich gern dabei sein, gewesen sein. Herrlich. Jesus erklärt ihnen jetzt die Schrift. Und ich glaube, wenn ich euch fragen würde, wenn es heißt von Mose und den Propheten, was wird er als erstes erwähnt haben? 1. Mose 3, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen. Also als der Mensch in die Sünde fiel, keine Hoffnung mehr. Bevor sie die Strafe bekommen, gibt Gott ihnen einen Hoffnungsschimmer in dieser Verheißung. Es kommt einer, der wird diesem Feind den Kopf zertreten. Und du, Teufel, du wirst ihn noch in die Ferse stechen, aber dann ist es vorbei mit dir. Also das war dieser Hoffnungsschimmer, bevor sie die Strafe bekommen, bevor gesagt wird, sie müssen sterben. Da ist es schon. Und so entfaltet es wie in einem Samenkorn, entfaltet Jesus immer mehr die Prophezeiungen der Schrift, was die Schrift sagt. Ja, es wird ein Prophet aufstehen, sagt Mose, wie Mose oder wie ich, wird aufstehen. Und so geht er durch die Bibel. Und es sind ja viele Prophezeiungen über Jesus. Und wisst ihr, was eines der schönsten, klarsten Verheißungen über Jesus ist? Wo steht das? Jesaja 53. Etwas, gerade Jesaja 53, bitte Dinge unterstreichen, ist ein Kapitel, wo in der ganzen Bibel am klarsten über Jesus, über sein Leid gesprochen wird. Lesen wir einen Text dazu. Und da zeigt er ihnen das und sagt, schaut doch das einmal an, ihr habt es doch gelesen, denn Jesus argumentiert ja nur vom Alten Testament, das Neue gab es ja noch nicht. Und da sagt er ihnen ganz klar, oder weist sie darauf hin, Vers 3, er war der Allerverachtetste und von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht wert geachtet. Schau, was sagen die Propheten? Er wird verachtet sein, der Allerverachtetste. Das muss er erst durchmachen, bevor er der Löser wird. Und in Psalm steht, Psalm 22, Vers 7, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Ach so, das ist der Messias, dass er dieses Leid durchmachen muss. Verachtet, geschmäht, geschlagen, das ist er. Und das steht schon in der Bibel. Wann hat Jesaja das geschrieben? 700 Jahre schon vorher. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Wir haben gedacht, ja, das ist seine Strafe, er ist davon Gott bestraft worden. Und so schlüsselt er diese Prophezeiung auf. Und noch ein fantastischer Vers im Alten Testament, im Psalm 16. Von was spricht da dieses Wort? Da spricht dieses Wort von, ja, lesen wir es einmal, Psalm 16, 10. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tod überlassen und nicht zulassen, dass dein Heiliger verwest. Was steht schon hier? Von der Auferstehung. Von der Auferstehung steht alles schon im Alten Testament. Von seinem Leid, von seinem Schmerz, von seiner Auferstehung, von dieser großen Hoffnung. Das erklärt ihnen Jesus alles. Wunderbar. Und hier merken wir, wenn einer im Leid ist, wer kann ihn aufrichten? Gott. Wenn einer im Leid ist, was kann ihn aufrichten? Das Wort Gottes. Wenn einer nicht mehr weiter weiß, wer kann trösten? Gott durch sein Wort. Das ist das. Und das ist das, was wir brauchen. Und diese Männer haben eine dreifache Erfahrung gemacht. Eine dreifache, und die können wir alle machen. Erste Erfahrung in Lukas 24. Und das möchten wir uns gut merken. Als diese Männer so am Boden waren, was hat Jesus zuerst gemacht? Wo hat er sie hingelenkt? Wir haben es gelesen vorher, Vers 27. Wo hat er sie hingelenkt? Wo hat er sie hingelenkt? Zum Wort. Wir leben heute in einer Zeit des Bildes. Die Leute wollen immer Bilder sehen, nur immer Bilder. Und es geht so schnell und vergessen sie wieder. Das Wort durch den Heiligen Geist inspiriert, das legt er ihnen vor und sagt, überleg, was geschrieben steht und wo er ihnen sagt, es musste so geschehen. Nein, nicht es könnte so geschehen oder vielleicht geschieht es so. Es muss so sein. Aha. Und jetzt sagt uns die Bibel, so hat er ihnen die erste Erfahrung. Er erklärte ihnen alle Schriften, die von ihm gesagt worden sind. Hast du schon einmal die Erfahrung gemacht? Du liest im Wort fünfmal, sechsmal und beim siebten Mal. Ach, so ist das. Jetzt ist der Groschen gefallen. Oder ah, jetzt verstehe ich das. Hast du das schon einmal erlebt? Ich habe das oft erlebt. Ah, jetzt verstehe ich das. Ach, so ist das gemeint. Du betest darüber. Herr, lass mich das verstehen. Ah, jetzt ist es mir klar. Es wendet sich vieles. Ach, jetzt habe ich den Blick bekommen. Also das Erste, was sie erlebt haben, und das Erste, Gott öffnet ihnen die Schrift, dass es ihnen klar wird. Und wenn man noch genauer liest, welchen Schriftabteil besonders, oder welche Schriftpassage besonders, wir nennen das Gesamt. Die Prophetie. Die Prophetie, was vorausgesagt worden ist. Übrigens ist das ein Beweis, die erfüllte Prophetie, dass die Bibel von Gott inspiriert ist und nicht ein schönes Geschichtenbuch. Gott hat es inspiriert und nur Gott kann die Zukunft so präzise voraussagen wie die Bibel. Und das hören Sie. Ach, tatsächlich, da steht ja schon alles drinnen. Haben wir das total vergessen? Haben wir das total überlesen? Also Gott ist das Erste, er schenkt ihnen Erkenntnis. Zweite Erfahrung, Lukas 24, das sagen sie dann in Vers 32, das sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete und die Schrift öffnete. Jesus öffnet nicht nur das Verständnis, sondern das Herz. Und das ist das Ziel des Evangeliums. Wenn wir nur da sitzen und sagen, ja, ich habe wieder verstanden, das ist zu wenig, liebe Geschwister. Es muss mein Herz öffnen und sagen, jetzt hat mich Gott berührt. Ah, jetzt, das gilt jetzt mir. Und als Jesus mit ihnen so die Schrift durchging, unser Herz hat gebrannt, gebrannt hat es. Jetzt verstehen wir das. Hast du auch schon so ein Erlebnis gemacht? Du liest das Wort, du verstehst es und was kommt? Freude. Ach, schön, so ist das. Da Das ist die zweite wichtige Erfahrung, die wir im Bibelstudium brauchen, dass nicht nur unser Verstand erreicht wird, sondern unser Herz, unser Innerstes. Ach, schön ist das. Und das, da muss ich fest daran halten, dass Gott mich jetzt berührt hat durch seinen Heiligen Geist im Herzen. Das ist das Zweite. Und dann machen sie noch eine dritte Erfahrung in Vers 31. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Vielleicht hat der eine oder andere, ja, sicherlich habt ihr die Geschichte gelesen, und sich gedacht, ja, wie war das? Die zwei Männer gehen nach Emmaus, Jesus kommt zu ihnen, wieso haben sie ihn nicht erkannt? Sie waren doch mit ihm zusammen. Sie waren jetzt nicht die 12 Jünger, vielleicht die 70 Jünger. Sie haben doch alles erlebt und sie haben die Unterweisung erkannt. Und, ja, wieso haben sie ihn nicht erkannt? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Warum, dass, wenn du einen Menschen nicht siehst, aber hörst, ah ja, du bist das, warum haben sie ihn nicht erkannt? Die Bibel gibt Antwort. Wir haben es vorhin gelesen, vielleicht haben wir es überlesen. Ganz ein einfaches Wort. Lukas 24, Vers, das ist die Antwort. Ja, Vers 16. Aber ihre Augen wurden sie gehalten, sodass sie nicht erkannten. Frage, warum hat das Jesus gemacht? Oder warum hat das Gott gemacht? Warum hat er ihre Augen gehalten? Er hätte ja, wie sie so am Boden waren, und jetzt kommt Jesus und sagt, schau, ich bin da. Wunderbar, das ist er. Warum macht das Jesus nicht? Aus einem ganz einfachen, praktischen Grund. Wenn er sich jetzt so offenbart hätte, dann hätten sie nicht mehr zugehört, was er in der Bibel sagt. Ach, du bist da, ja, es ist gut, alles gut. Aber umso mehr haben sie aufmerksam zugehört, das ganze Bibelstudium. Ach so hängt er zusammen. Was sagt uns das? Jesus will unseren Glauben nicht an Erscheinungen binden, sondern an was? An das Wort Gottes. Das ist es. Und das brauchen wir in der Endzeit ganz besonders. Es werden noch Zeichen und Wunder geschehen, wo du sagst, ja, das ist Christus, das ist er. Du schaust in das Wort, das ist er nicht, das ist der Teufel. Weil die Bibel ganz etwas anders sagt. Er wird für alle sichtbar sein und nicht in New York oder in Nürnberg oder was weiß ich wo. Er will unsere Glauben an die Schrift binden. Und deshalb hat er ihnen die Augen gehalten. Und so haben sie studiert und so. Und jetzt hatten sie ein festes Fundament. So ist das. Das heißt, liebe Geschwister, diese dreifache Erfahrung, Erkenntnis der Schrift, das erste, jetzt verstehe ich es, Öffnung des Herzens, das trifft mich, und Öffnung der Augen, des geistlichen Auges. Der Apostel Paulus fasst es so schön zusammen in Epheser 1, da sagt er, was das bedeutet, was Gott uns bis zur heutigen Stunde immer wieder neu schenken möchte. Da sagt er in Epheser 1, Vers 17, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner Selbstgebe und erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Deshalb eröffnet uns das geistige Auge. Also eröffnet uns den Verstand, eröffnet uns das Herz und eröffnet uns das geistige Auge. Er will uns doch in dieser hoffnungslosen Zeit einen festen Grund geben für unser tägliches Glaubensleben. Das brauchen wir heute mehr als alles andere. Und möchte Gott uns diese Erfahrung auch schenken. Denn wir lesen immer wieder, es ist ein Geschenk. wo das Wort Gottes verkündigt wurde. Ich könnte jetzt verschiedene Beispiele anführen. Bei Lydia, da steht, und Gott öffnete ihr das Herz. Sie waren zusammen vor der Stadt, haben Gottesdienst gefeiert. Gott öffnet ihnen das Herz. Auf der anderen Seite, bei den Männern zu Pfingsten, wo Petrus mit Vollmacht spricht, ihr seid die Mörder. Ja, wenn einer sagt, du bist der Mörder, dann bist du fertig. Ihr seid es. Und dann sagen die Leute, ihr liebe Brüder, was sollen wir tun? Wenn das wahr ist, was du sagst, dass wir Jesus gekreuzigt, dann sind wir verrückt. Unseren Erlöser haben wir gekreuzigt. Dann sind wir verloren. Was sollen wir tun? Und genauso steht es in der Bibel. Es ging ihnen ins Herz, Geschwister. Apostelgeschichte 2. Es ging ihnen ins Herz hinein. Und das ist immer wieder das Ziel Gottes mit seinem Wort, dass es uns ins Herz trifft. Also in unsere Existenz. Denn die Bibel mit dem Herzen, da ist unsere ganze Existenz verbunden. Dieses Bildwort, es ist nicht der Muskel, sondern es ist unser Wille, unsere Persönlichkeit. Alles ist mit dem Herzen verbunden. Und da steht eben hier so deutlich, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und das möchte ich noch erwähnen. Und ihr Männer, liebe Brüder, Apostelgeschichte 2, 37, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir denn tun? Ja, was sollen wir dann tun? Wir sind verloren. Und dann sagt er, tut Buße oder kehrt um. Kehrt total um und lasse sich jeder taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Mit anderen Worten sagt Jesus oder der Apostel Petrus, entscheide dich. Lauf nicht mit, sondern triff eine Entscheidung jetzt. Wenn du das verstanden hast, wenn dich der Heilige Geist jetzt angerührt hast, entscheide dich. Und dann wirst du etwas erleben. Das ist der Segen. Und so können wir sagen, ja, es sind da wunderbare Auswirkungen. Und wir können sehen, wie, welche Auswirkung das dann hatte, als sie das erlebt haben, wie sich Jesus ihnen offenbart, dann lassen sie das Abendbrot stehen und laufen hin. Ja, wo laufen sie denn hin? Wieder nach Jerusalem. Ja, warum laufen sie nach Jerusalem? Ja, ihren Brüdern zu sagen, liebe Leute, Jesus ist uns erschienen, er lebt, er ist auferstanden. Ist kein Phantom, wir haben ihn erlebt, wir haben mit ihm gesprochen, wir haben mit ihm die Bibel studiert. Das ist das. Und so haben sie ihnen Mut gemacht. Aber da ist auch, den anderen haben sie auch schon erlebt erschienen. Das ist das. Und so ist diese Botschaft kraftvoll, wenn es ins Herz hineingeht. Und deshalb möchte ich noch einen Punkt erwähnen. Die Wirklichkeit einer persönlichen, lebendigen Hoffnung. Als das Leid mich getroffen hat, habe ich mich zum Wort gewendet. Und mich haben drei Texte besonders Mut gegeben. Jesaja 41, 10. Jesaja 41, 10. Und da sagt Gott, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Fünfmal sagt Gott hier, ich mache es. Ich bin mit dir, du bist nicht alleine. Ich bin dein Gott. Und da habe ich gemerkt, der lebendige Gott ist es. Denn ihr wisst, was die schwerste Stunde oder eines der schwersten Stunden ist, die Beerdigung. Und da habe ich gesagt, ja, wie stehe ich das durch? Und an diesem Tage hat mich Gott so getragen, dass ich gesagt habe, wie ist das möglich? Ein Wunder, ein Wunder. Ich bin nicht ins Loch gefallen oder in die Depression, sondern Gott hat mir Kraft gegeben. Er hat mich getragen. Und das ist das. Und deshalb, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. ich erhalte dich. Und das ist bis heute ganz großartig für mich. Ich sage, ich lebe nur immer für einen Tag. Und in der Früh sage ich, lieber Gott, bitte, trag mich durch. Und am Abend sage ich, danke, du hast es getan. Das darf ich jeden Tag erleben. Es ist ein Wunder für mich, er trägt mich, so wie er es sagt. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Der zweite Text, der mich aufgerichtet hat, 1. Petrus 1, Vers 3. 1. Petrus 1, Vers 3. Und da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Liebe Geschwister, das ist die lebendige Hoffnung. Um das geht es. Und diese lebendige Hoffnung brauchen wir. Nicht vielleicht wird es, vielleicht wird es nicht. Nein, das ist ein Fakt. Unsere Hoffnung besteht auf dem, was schon geschehen ist, nicht was geschehen wird. Was steht hier? Erstens, zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren. Das schenkt dir Gott. Und wie? Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der Tod ist besiegt. Tod, wo ist dein Stachel? Du bist fertig. Nicht Tod ist das letzte Wort, sondern Auferstehung. Nicht Ende, sondern Vollendung. Das ist das, was wir uns immer wieder neu sagen müssen. In einem Leid und wenn ein Todesfall ist. Das ist nicht das Ende. Das ist es. Der Tod ist besiegt. Und das gab mir Kraft. Das gab mir Kraft. Und das ist die lebendige Hoffnung. Und dann wird gesagt, wiedergeboren. Das heißt doch, lebendige Hoffnung ist, dass ich nicht mir das einrede oder mir jemand das erzählt, sondern das ist ein Geschenk Gottes. Gott schenkt dir eine lebendige Hoffnung. Wenn du keine Hoffnung hast, sag, lieber Gott, bitte schenk mir doch diese lebendige Hoffnung. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Christi von den Toten. Das ist das, was wir brauchen. Und der dritte Text steht in Johannes 15. Johannes 15, auch ein bekannter Text, aber es hat mir die Augen auch hier geöffnet. Matthäus 15, also ihr kennt dieses Bild, das Jesus hier bringt vom Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und dann sagt Jesus in Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir kennen den Text, aber tun wir nicht vieles ohne ihn? Ja, wir wurschteln und sagen, ja, das haben wir schon im Griff und das haben wir auch. Wir machen das schon. Aber Jesus sagt es anders. Und da habe ich drei Erkenntnisse aus diesem Satz gefunden. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und gerade im Angesicht des Todes meine völlige Hilflosigkeit. Fertig. Er ist der Lebensgeber. Er ist der Schöpfer. Er gibt, er nimmt. Er ist es. Ohne mich gibt es überhaupt nichts. Da kannst du nichts tun. Das ist die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis, ohne mich könnt ihr nichts tun, meine völlige Abhängigkeit von Jesus. Völlig, total. Ja, ich kann allerhand tun, ja schon. Aber ohne Jesus wird es nichts. Meine völlige Abhängigkeit von Jesus. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr es nicht tun. Und das Dritte, was uns dieser Text sagt, meine ständige Kraftquelle ist Jesus. ich vermag alles, der mich mächtig macht, Christus. Philipper 4, Vers 13. Das ist es, was wir brauchen. Oder gerade im Leid, da weiß ich, begrenzt. Der Tod, ja, da sagen die Leute, sind alle gleich. Ja, Punkt, aus. Aber hier haben wir Jesus. Und dieser Herr Jesus ist derjenige, der in dein Leben hineintritt und dir diese lebendige Hoffnung schenkt. Und er ist die ständige Kraftquelle in meinem Leben. Und deshalb, wenn wir so den ganzen Kontext lesen, Johannes 15, da wird ein Schlüsselwort gesagt, auf was es ankommt. Immer wieder, bleibt in mir. In Jesus bleibt. Nicht heute und morgen oder am Sabbat. Bleibt in mir, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Bleibe in Jesus. Und wenn du in Jesus bleibst, dann hast du das, was du brauchst. Dann hast du das, was du brauchst. Und so läuft ein Tag nach dem anderen. Ich lege es Gott hin. Herr, führ mich durch diesen Tag. Und am Abend, wunderbar, danke, du hast es gemacht. Du hast mich getragen durch den Tag. Ich bin jetzt nicht ins Loch gefallen, sondern ich habe eine Hoffnung in dir. Ich habe erlebt den lebendigen Gott, dass er mich trägt, Tag für Tag, bis heute. Und da bin ich ihm so dankbar. Und das ist das, wo ich sagen kann, es gibt eine lebendige Hoffnung. Und nicht in dir, sondern allein in Jesus Christus. Und den brauchen wir. Und das ist die Hoffnung, die lebendige Hoffnung in Jesus Christus, den auferstandenen Herrn, Jesus Christus. Amen. Amen. Ja, wir möchten jetzt zu einem Gebet aufstehen und Gott danken für diese lebendige Hoffnung. Großer, heiliger Gott, lieber himmlischer Vater, wir dürfen als deine Kinder zu dir treten und dich anbeten und dir Lob, Ehre und Preis sagen. Du bist der lebendige Gott, der alles in seiner Hand hält. Unser Leben und auch, wenn wir sterben müssen. Wir wissen, du bist da. Du zeigst uns, dass wir uns immer völlig dir anvertrauen dürfen. Du bist der Herr, der unser Leben führt und leitet. Und lass uns in erster Linie uns bewusst sein, dass wir versöhnt sind mit dir, dass wir Frieden haben, dass du uns unsere Schuld vergeben hast, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir das schönste Ziel vor Augen haben, einmal im Reich Gottes zu sein. Und dafür danken wir dir. Und ich bitte dich, lieber Heiland, schenk jetzt uns diese lebendige Hoffnung. Gehe jetzt von Stuhlreihe zu Stuhlreihe und dass diese Herzen erfüllt werden, wir als Geschwister, dass wir diese lebendige Hoffnung haben, nicht eine tote. Wir haben einen auferstandenen Herrn, der lebt, der auch unser Leben in seiner Hand hält und führen möchte. Lass uns auf dich blicken, auf das Ziel. Danke, dass du da bist und dass du auch jetzt da bist. Und ich bitte dich, wenn der eine oder andere in Not ist, schenk ihm die lebendige Hoffnung, dass jeder sich öffnet, dass du Eingang findest und dass wir erleben, in dir haben wir den Anker, die Freude und den Frieden, den nur du schenken kannst. Und schenk ihn uns jetzt, und dass wir aus diesem Gottesdienst hinausgehen mit dieser lebendigen Hoffnung. Wir glauben an einen Heiland, der lebt und der uns das ewige Leben einmal schenken möchte. Danke, danke, danke. Wir beten es in den wundervollen, kraftvollen Namen Jesus Christus, unseres Herrn. Amen. Amen.